Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten. Ich bin Nora Meyer und freue mich, Sie durch diese neue Episode begleiten zu dürfen. Heute widmen wir uns einem Symptom, das viele von uns kennen, aber bei manchen doch auch für Verunsicherung sorgt: Nasenbluten. Wann ist Nasenbluten eigentlich harmlos und wann sollte man sich unbedingt ärztliche Hilfe holen? Darüber spreche ich mit Oberarzt Dr. Martin Bruch vom Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. Vielen Dank, Herr Dr. Bruch, dass Sie Zeit haben.
Danke, freut mich, hier sein zu dürfen.
Herr Dr. Bruch, Nasenbluten ist weit verbreitet. Ich kann es selbst von früher noch sagen. Also ich kann mich da gut erinnern, ständig hat es wieder angefangen. Wie häufig sehen Sie denn Nasenbluten im Klinikalltag?
Das ist eigentlich etwas, was wir sehr, sehr häufig sehen. Also es gibt kaum einen Aufnahmedienst bei uns, wo nicht mindestens 1, 2, 3 Nasenbluter kommen. Es sind immer wieder mal Kinder dabei, weil es bei Kindern so einen Häufigkeitsgipfel gibt für Nasenbluten. Aber der Großteil sind sicher, sage ich mal, Menschen über 60, also eher älteres Patientengut. Da ist Nasenbluten sehr häufig aus verschiedensten Ursachen. Und die kommen auch, also meistens kommen die mit der Rettung zu uns in die Aufnahme, weil das natürlich ein bedrohliches Bild ist. Der Patient weiß nicht, was los ist. Es rinnt Blut aus der Nase, das nicht mehr aufhört. Und das sehen wir dann sehr häufig, dass die Rettung, wenn Blutverschmierten mit Taschentücher in der Nase bringt und der zu uns kommt, ja.
Ja, verstehe ich eben. Ich weiß das auch noch. Mir hat das auch immer Angst gemacht. Natürlich, ich war noch ein Kind, aber ja. Warum bluten wir denn eigentlich überhaupt aus der Nase? Also was genau passiert da im Körper, wenn wir Nasenbluten bekommen? Eben, ich kann mich auch noch erinnern, ich habe mir dann immer gedacht, ja, wo kommt dieses Blut jetzt her?
Ja, das, wo das Blut herkommt, das muss man ein bisschen unterscheiden. Also es ist in 80-90% der Fälle kommt es aus dem vorderen Teil der Nase. Das ist der sogenannte, auf medizinisch der sogenannte Locus Kieselbach heißt es. Das ist der vorderste Teil der Nasenscheidewand zu beiden Seiten im Naseneingangsbereich. Dort haben wir ein ausgeprägtes Gefäßgeflecht. Da kommen unterschiedlichste Venen und Arterien, treffen sich dort und bilden dort ein Gefäßgeflecht, das relativ knapp unter der Schleimhaut liegt. Hat den Sinn, natürlich viel Blut dort, hast auch viel Wärme. Die Luft, die wir durch die Nase einatmen, soll ja angewärmt werden, soll auch befeuchtet werden. Das ist unter anderem ein Sinn von dieser stark durchbluteten Schleimhaut dort. Aber natürlich auch, da diese Gefäße sehr knapp unter der Schleimhaut liegen, kann es eben dort immer wieder mal ein so ein Gefäß dort aufplatzen und dann zu einer starken Blutung kommen.
Und wodurch wird das normalerweise ausgelöst? Gibt es da eine gemeinsame Ursache oder sind das unterschiedliche Ursachen?
Da gibt es unterschiedlichste Ursachen. Also sicher das häufigste ist eine sehr trockene oder zu trockene Nasenschleimhaut, wie man es eben häufig im Winter und in der Heizperiode sieht. Da haben wir sicher noch ein bisschen mehr dieser Patienten. Andere mögliche Ursachen, die häufig sind, kann einmal ein erhöhter Blutdruck oder ein zu hoher Blutdruck beim Patienten sein, dass dieses Gefäß einfach reißt. Vor allem bei Kindern, aber natürlich auch bei Erwachsenen ist Nasenbohren ein Thema. Einfach der mechanische Reiz, die Verletzung mit dem Finger, die man dort an dieser Stelle setzt, kann zum Nasenbluten führen. Ist auch durchaus auch einmal im Zusammenhang mit der trockenen Schleimhaut, so ein bisschen ein Teufelskreislauf. Trockene Schleimhaut, es bildet sich eine Kruste da im vordersten Nasenbereich. Man kratzt die weg, es blutet ein bisschen, dann nach der Blutung ist die nächste Kruste, man kratzt es wieder weg und dann ist das oft einmal so ein Kreislauf, den man unterbinden sollte mit Pflege der Nase dort und damit das wieder mal aufhört.
Apropos Pflege der Nase, das heißt, gerade im Winter, wenn das ein Thema ist, hilft da dann einfach die Nasenschleimhaut feucht zu halten mit bestimmten Salben oder?
Das wäre auf jeden Fall unsere Empfehlung, wenn wer anfällig ist für sowas. Es gibt in der Apotheke verschiedenste rezeptfreie Nasenpflegesalben. Es reicht die ganz klassische Wund- und Heilsalbe, was fast jeder zu Hause hat, in den vordersten Nasenbereich einbringen, verteilen, dass man dort die Schleimhaut pflegt, dass sie einerseits nicht trocken ist und dann auch nicht so rissig ist, genau.
Ab wann wird denn Nasenbluten nun medizinisch relevant? Gibt es da Warnzeichen für wirklich ernstere Hintergründe?
Naja, also ein einmaliges Nasenbluten, das dann von selber wieder steht oder eventuell auch einmal versorgt wird und dann keine weiteren Probleme mehr macht, ist wahrscheinlich keine ernste Erkrankung oder das kennt jeder von uns und hat jeder sicher schon einmal erlebt. Wenn es trotzdem immer wieder mal oder gehäuft zu Nasenbluten kommt, wäre sicher mal ein erster Schritt regelmäßige Blutdruckkontrollen, dass man schaut, ist mein Blutdruck zu hoch. Es gibt natürlich schon ein paar andere, seltenere Ursachen, die man eventuell schauen sollte, wenn es wirklich sehr gehäuft zu Nasenbluten kommt. Also es gibt vererbbare Erkrankungen, die Gefäßveränderungen in der Nasenschleimhaut machen können. Es gibt Autoimmunerkrankungen, die Gefäßveränderungen in der Nasenschleimhaut machen können. Wobei man dazu sagen muss, das sind wirklich sehr seltene Ursachen. Also muss sich jetzt keiner fürchten vor sowas, der einmal Nasenbluten hat. Eine wahrscheinlich noch seltenere Ursache sind Tumorerkrankungen in der Nase. Aber bitte auch da beim ersten Nasenbluten nicht fürchten. Das ist was ganz, ganz Seltenes. Aber natürlich, wenn das gehäuft auftritt, sind das sicher Sachen, nach denen man fahnden muss und wo einmal der HNO-Arzt schauen sollte, was ist da los.
Also einfach dann einmal eine Abklärung notwendig ist.
Genau.
Ja. Viele Menschen machen ja intuitiv das Falsche, zum Beispiel dann bei Nasenbluten den Kopf in den Nacken legen oder ein Taschentuch in die Nase stecken. Raten Sie auch davon ab, ist das eher problematisch, weil ich weiß, ich habe das auch gemacht.
Ja, das Taschentuch in die Nase stecken muss jetzt gar nicht so problematisch sein, weil man macht damit eigentlich einen ersten richtigen Schritt. Man probiert, dieses Blut in die Gefäß abzutamponieren. Mit dem Taschentuch, wenn das schön straff drinnen sitzt, funktioniert das auch oft einmal ganz gut. Und wenn sich damit das Blut in die Gefäß verschließen lässt, ist es ja nicht schlecht. Das Zweite, was Sie erwähnt haben, sehe ich schon ein bisschen problematisch. Da ist der erste Instinkt von uns Menschen, oh, bloß nicht die weiße Bluse antropfen mit dem Blut. Ich tue den Kopf nach hinten. Nur, was das Problem ist beim Kopf nach hinten geben, es rinnt zwar vorne nichts raus, nur das Blut muss irgendwo hin, rinnt in der Nase nach hinten, von dort rinnt es mir den Rachen runter und das Erste, was passiert oder das Natürlichste ist, ich schluck das Ganze. Ich blute mir zwar die Bluse nicht an, aber innerhalb kürzester Zeit, wenn ich genug Blut geschluckt habe, wird mir so schlecht werden, dass das Blut sich auch wieder den natürlichen Weg raussucht. Ja,
okay.
Genau.
Und vor allem, es schmeckt jetzt nicht angenehm.
Es schmeckt
kann
nicht
ich
angenehm
als Erfahrung
und es, genau, und es macht eine ziemliche Übelkeit, wenn man da genug schluckt.
Also das heißt, Sie würden empfehlen, trotzdem ein Taschentuch drehen wahrscheinlich?
Muss kein Taschentuch sein. Ich sage mal, die erste Maßnahme, was man sofort machen kann, sei es jetzt beim eigenen Kind, wenn das Nasenbluten hat, oder bei einem selber, ist Kopf eher nach vor, also dass nichts nach hinten rinnt. Und einmal den vordersten Nasenbereich einfach die Nasenflügel komprimieren, zusammendrücken. Das kann man ruhig, diese Kompression kann man ruhig für 10 bis 15 Minuten aufrechterhalten und dann einmal schauen, steht das Ganze.
Wäscheklammer auf die Nase, fällt mir da ein.
Wäscheklammer, ja, aber wie gesagt, also ist, wenn kein Taschentuch, keine Wäscheklammer zur Hand ist, was man immer dabei hat, sind die eigenen Finger vorne zudrücken und schauen, ob es steht. Wenn man vorne zudrückt und es rinnt trotzdem weiterhin hinten was in den Rachen, dann muss man trotzdem schauen, dann muss man Hilfe aufsuchen, weil dann ist die Blutung von irgendwo weiter hinten, nicht im vordersten Bereich, wo sie komprimieren lässt und dann muss man anderwärtig schauen, dass man das zum Stehen bringt.
Mhm. Wann sollte man denn bei Nasenbluten wirklich unbedingt einen HNO-Arzt oder sogar vielleicht eine Notfallambulanz aufsuchen?
Unbedingt ärztliche Hilfe aufsuchen sollte man dann, wenn eben die zuvor erwähnte Selbsthilfemaßnahme nach 10 bis 15 Minuten Kompression nicht hilft. Also das heißt, wenn ich meine Finger wieder wegnehme und es blutet weiter, dann würde ich auf jeden Fall mal da wen reinschauen lassen. Und auch dann, wenn ich vorne Kompression mache, der Nasenflügel, und es blutet weiter nach hinten in den Rachen, dann muss man auf jeden Fall schauen. Und natürlich auch immer, wenn ich während der Blutung irgendwie Kreislaufprobleme bekomme oder sonst mir nicht gut ist, dann muss man auch natürlich ärztliche Hilfe aufsuchen.
Wenn jetzt Patienten zu Ihnen in die Klinik kommen, eben mit diesem Thema, welche Methoden haben Sie denn, nämlich von der Tamponade angefangen bis hin zur Verödung? Was wird da eingesetzt bei Nasenbluten?
Also die meiner Meinung nach wirksamste Methode ist die Verödung mit so einer bipolaren Strumpinzette. Funktioniert eigentlich immer super, vor allem wenn das wie in der Mehrzahl der Fälle im vordersten Nasenbereich ist. Ich kann reinschauen mit einem Endoskop oder auch nur mit meinem Nasenspekulum und Mikroskop. Wenn das da vorne ist, sieht man eigentlich gleich einmal die Blutungsquelle. Man kann das dann auch örtlich betäuben noch und dann mit einem kurzen gezielten Stromabgabe mit der Pinzette dort das blutende Gefäß veröden, und das ist das Allerwirkungsvollste. Wenn das Gefäß in seltenen Fällen irgendwo weiter hinten in der Nase ist, kann ich das trotzdem in der Mehrzahl der Fälle auch mit dem Endoskop auffinden und ebenso veröden. In seltensten Fällen, wenn das irgendwo so versteckt ist in der Nase, dass ich es auch endoskopisch nicht finde, das blutende Gefäß, dann haben wir die Möglichkeit, Tamponaden in die Nase einzubringen. Das sind mehr oder weniger wie Gel, ein bisschen wie Gel beschichtete Tamponaden, die dann beim Entfernen auch wieder leicht rausgehen. Viele von denen kann man auch aufblocken mit Luft, damit man ein bisschen mehr Kompression im gewünschten Bereich erreicht. Und dann schafft man es oft, das Blutgefäß mit dieser Tamponade so zu komprimieren, dass es sich wieder verschließt und nicht mehr blutet. Hin und wieder haben wir auch die Situation, dass es entweder auch mit so einer Tamponade nicht stillbar ist, das Nasenbluten, oder nach Tamponadenentfernung es wieder weiter blutet. Dann wäre der letzte Schritt, den man machen kann, dass man sich in einer kurzen Narkose im OP unter endoskopischer Sicht dieses Gefäß aufsucht. Da findet man es eigentlich immer und dann versorgt, beziehungsweise hat man auch die Möglichkeit, dass man die zuführenden Blutgefäße zur Nasenscheidewand und zur Nasenhaupthöhle sich aufsucht und die verödet, und spätestens dann sollte das Nasenbluten unter Kontrolle sein.
Sollte Ruhe sein. Wir haben es eh vorhin schon angesprochen, also ich habe das Gefühl, Risikogruppen für Nasenbluten unter Anführungszeichen sind eher Kinder, also wo es häufiger auftritt, aber Sie haben es eh angesprochen, auch ältere Menschen. Also das heißt, wenn ich ein Thema habe mit Bluthochdruck, Blutgerinnungsstörungen auch vielleicht, bin ich dann gefährdeter?
Absolut, also ich sage mal, der Großteil der Patienten, die wir im Klinikalltag sehen, sind ältere Menschen. Das ist auch was sehr gängig ist, dass die gerne einen hohen Blutdruck haben. Und was heutzutage auch sehr, sehr gängig ist, Sie haben gesagt, Blutgerinnungsstörung, das sind halt keine angeborenen Blutgerinnungsstörungen, sondern was häufig sind, das haben ganz viele Menschen über 60 oder über 70, sage ich mal, ärztlich verordnete Blutgerinnungsstörung im Sinne eines Medikaments, das das Blut dünner macht, sei es, weil derjenige schon mal einen Herzinfarkt gehabt hat, sei es, weil einfach Gefäßverengungen bekannt sind, wo heutzutage eben auch prophylaktisch blutverdünnende Medikamente gegeben werden. Und da diese Medikamente sehr gängig und sehr häufig sind, haben die nicht nur den positiven Effekt, dass sie vor dem Herzinfarkt schützen, sondern sie machen halt das Blut so dünn, dass wenn einmal ein Nasenbluten auftritt, das dann auch deutlich mehr blutet und oft einmal schwieriger selbst zu kontrollieren ist.
Für mich stellt sich jetzt noch die Frage, wenn ich zum Beispiel als Kind gefährdet für Nasenbluten war, das oft gehabt habe, bin ich dann im Alter automatisch auch gefährdet oder hat das nichts damit
zu tun? Nein, nicht unbedingt. Das hat jetzt keinen.
Bin ich beruhigt.
Ich meine, es ist individuell, wie das Gefäßgeflecht im Naseneingangsbereich ausgeprägt ist, aber das heißt nicht unbedingt, dass, wenn man als Kind oft Nasenbluten gehabt hat, dass man als erwachsener oder älterer Mensch da auch gefährdeter ist.
Sehr schön. Welche Tipps, Herr Doktor, geben Sie denn Patientinnen und Patienten zur Vorbeugung im Alltag? Sie haben eh vorhin schon angesprochen, vielleicht Nasensalbe kaufen, aber ja, jetzt haben wir dann wieder die Heizperiode. Sportler, die vielleicht auch draußen aktiv sind in der kalten Luft. Gibt es da noch irgendwelche Tipps und Tricks oder?
Ja, also sicher das Wichtigste, was man vorbeugend machen kann, ist eine Pflege der Schleimhaut, eben mit zum unterschiedlichsten Salben. wenn man sehr trockene Raumluft hat, einfach vielleicht feuchte Tücher aufhängen oder es gibt auch Raumluftbefeuchter kaufen.
Ins Dampfbad gehen?
Ist sicher auch nicht schlecht, genauso wie die Reise auf eine Karibikinsel.
Das ist auch schön. Sobald die Krankenkasse zahlt.
Ist alles für die Nasenschleimhäute perfekt. Also das, nein, es gibt jetzt rund um Linz, sieht man das immer öfter. Es gibt so Salzgrotten und Salzräume, wo einfach auch die Raumluft optimal ist. Da kann man sich reinsetzen und ja, eben, oder Dampfbad, solche Sachen. Alles, wo hohe Luftfeuchtigkeit ist, für die Nasenschleimhäute perfekt.
Also man sollte sich vielleicht öfter ein Day-Spa gönnen.
Zum Beispiel, ja.
Um Nasenbluten vorzubeugen.
Halt nicht in die ganz trockene Finnsauna, das ist dann
ja,
nichts.
Ja, okay, stimmt. Abschließend noch, gibt's neue Ansätze oder Forschungsergebnisse, die Behandlung von Nasenbluten verbessern könnten? Oder ist es relativ gleich wie vor 20 Jahren?
Es ist relativ ähnlich, sage ich mal. Wie erwähnt, das Wirksamste ist das Auffinden des blutenden Gefäßes und die Verödung. Es gibt für diese manche dieser seltenen Ursachen, die ich zuvor erwähnt habe, zum Beispiel für diese erblich bedingte Schleimhautveränderung in der Nasenschleimhaut, da gibt es derzeit Studien dazu, wo neue Medikamente ausgetestet werden, um da dem Patienten zu helfen, aber für das ganz gewöhnliche alltägliche Nasenbluten ist die Therapie eigentlich schon seit vielen Jahren die gleiche.
Okay, und wird wahrscheinlich auch so bleiben. Vielen Dank, Herr Dr. Bruch, für das aufklärende Gespräch zum Thema Nasenbluten. Wir haben gehört, es ist zum Glück meistens harmlos und gut zu behandeln, aber in bestimmten Situationen sollten wir trotzdem den HNO-Arzt aufsuchen. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten. Abonnieren Sie doch unseren Podcast im Ohr des Patienten gleich noch auf Ihrer Lieblingsplattform, zum Beispiel auf Spotify, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und bis zur nächsten Folge, bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herr Doktor.
Danke fürs Gespräch.